Das macht der Körper, wenn er richtig angeleitet wird. Empfehlt es jedem, den ihr kennt, weil wer hat keine Rückenschmerzen? Die werden dann nochmal gedehnt, sozusagen einmal von vorne dehnen, einmal von hinten dehnen.
Das heißt, wir könnten sitzen und hätten trotzdem keine Rückenschmerzen.
Dann erst wenn vorne man dran zieht und es langsam nachgibt, wird der Schmerz hinten so weit runtergeschaltet, dass man irgendwann oben angekommen ist.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Es geht heute um das Thema Rückenschmerzen. Und das Verrückte ist doch daran, dass die Rückenschmerzen meistens gar nichts mit dem Rücken zu tun haben. Und deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, weil ich bin mir sehr sicher, dass ihr dann eigentlich wisst, was ihr tun müsst, damit ihr keine Rückenschmerzen mehr bekommt. Ihr habt keine Angst mehr davor und ihr habt auch keine Angst mehr vor Bandscheibenvorfällen. Und das ist doch mal was Tolles, oder? Jetzt geht's darum, Roland, warum haben denn so viele Menschen überhaupt Rückenschmerzen? Und warum kommt es eigentlich meistens gar nicht vom Rücken?
Also ganz, ganz einfach. Die meisten Menschen haben Rückenschmerzen im unteren Bereich. Da muss man unterscheiden.
Also man
Nacken
unterscheidet
oder oberer Rücken oder unterer Rücken.
Okay.
Und die sind zwar alle nach unserer Auffassung sehr einfach wegzubekommen, wenn man genau oder Frau genau weiß, wie. Aber es geht ja vor allen Dingen um die Rückenschmerzen im unteren Bereich. Und das sind ja
die quälendsten und die meisten.
Ne? 80-90 Prozent. Okay. Da quälen können die oben auch, aber die meisten 80-90% sind im unteren Rücken. Naja, und wie schon an vielen anderen Stellen immer wieder erklärt, aber heute nochmal speziell, was machen wir gerade? Wir sitzen.
Und aber ich habe gar keine Rückenschmerzen und ich sitze auch ganz schön viel.
Ja, natürlich, du machst ja auch deine Übungen. Ja, also, die meisten Menschen sitzen. Und um nochmal klar zu machen, bei dem Sitzen geht es ja nicht nur um das Sitzen am Tisch, beim Schreiben, am Schreibtisch, beim Essen. Es geht auch um das Kino, das Restaurant, die U-Bahn, das Auto, das Flugzeug. Es geht auch um die Toilette, ums Fahrrad, weil beim Fahrradfahren sitzt du mindestens mit einem Bein, wenn das andere gestreckt ist, oder da ist auch viel Sitzverkürzung drin. Und ja, und viele vergessen dabei auch den Schlaf. Und ich weiß nicht, fragt euch mal ihr selbst, die ihr alle zuhört, wie ihr schlaft. Und normalerweise, wenn ihr es noch nicht irgendwie besser wisst, ja, das sage ich mal so von meiner Seite aus, dann schlafen ganz, ganz viele Menschen in der Seitenlage, mit einem Knie angezogen oder mit beiden Knien angezogen. Also die meisten schlafen auch im Sitzen. Und die Studien, es gibt schwankende Studien zwischen 8 Stunden täglich bis 12, 13 Stunden. Ich rechne da immer noch mal locker 3-4 Stunden drauf bei Seitenschläfern, weil da ist mindestens ein Bein auch in der Sitzposition. Und wenn man mit beiden Beinen angezogen schläft, in der Embryo-Haltung, dann sogar beide. Das ist original die Sitzhaltung. Jetzt könnte man ja sagen, okay, aber wir sind doch für Sitzen gebaut, wir können doch sitzen. Natürlich können wir das, das Problem ist nur, wenn wir sitzen, ohne das auszugleichen, also das will ich immer ganz klar sagen, das ist ja unsere Auffassung auch, nicht das Sitzen ist das Böse oder das, was schädigt.
Also dann stimmt dieser Satz zum Beispiel, Sitzen ist das neue Rauchen, stimmt ja gar nicht.
Naja, also mit Rauchen und Sitzen gibt es schon einen Unterschied, weil das Rauchen kann man schlecht ausgleichen, das Sitzen kann man ausgleichen.
Eben, deswegen meine ich ja, also dann ist dieses Bild nicht wirklich richtig.
Nee, eigentlich nicht, weil es der teufelte Sitzen. Und das darf man nicht verteufeln, weil Sitzen ist bequem, wir lieben das Sitzen so, wir sind in der Position und da ist auch nichts Schlimmes dran.
Also das heißt, wir vermiesen euch nicht euer Sitzen, ganz im Gegenteil.
Überhaupt
sondern
nicht.
Wir zeigen euch die Lösung auf, warum das Sitzen für euch gut ist, wenn ihr was Bestimmtes wisst oder wenn ihr bestimmte Sachen
wisst. Vielleicht
noch,
wo wir gerade jetzt bei den Lösungen sind, ja, und bei den Verboten und so. Natürlich ist es okay, sich ein Schreibpult hinzustellen, um ein bisschen aus der Sitzhaltung rauszukommen. Und es gibt ja auch jetzt, das sind toll, finde ich, diese Tische, die höhenverstellbar sind. Da könnt ihr sitzend dran arbeiten und stehend dran arbeiten. Sowas finde ich völlig legitim. Aber dann geht es auch weiter bis dorthin, dass dann so spezielle Stühle konstruiert werden oder man auf Bällen sitzen soll und die Stühle, die wackeln dann teilweise oder sind beweglich, zwei- oder dreidimensional. Das sind alles kleine Spielereien, von denen ich ehrlich gesagt, ich muss es ehrlich so sagen, gar nicht viel halte, weil die lösen alle nicht das Grundproblem. Ganz im Gegenteil, einige dieser Gerätschaften, die da empfohlen werden, die führen zu neuen Verspannungen und sind eher schlecht für den Rücken als gut. Aber das wäre mal ein spannendes Thema. Das können wir noch ein andermal machen. Aber nochmal zurück jetzt. Also was ist an diesem Sitzen jetzt das, was Probleme verursacht? Nicht das Sitzen selbst, aber wir sind biologische Systeme. Wir bestehen aus Muskeln, aus Faszien, aus vielen anderen Sachen auch, ja. Aber vor allen Dingen aus diesen beiden. Und die neigen dazu, sich daran anzupassen, was man mit ihnen macht, was man trainiert. Und das kennt ihr alle, wenn ihr ein bisschen Muskeltraining macht, werden die Muskeln stärker. Wenn man laufen geht, dann kann man nach einer Weile viel schneller laufen, weil die Muskeln besser funktionieren. Also unser Körper passt sich an alles an, was wir mit ihm tun. Und deswegen im Grunde genommen könnte man sagen, wir trainieren den ganzen Tag.
Was heißt es denn? Ja. Was heißt es denn beim Sitzen, wenn wir den ganzen Tag sitzen trainieren?
Darauf hinleiten noch. Aber erstmal jetzt, wo war der rote Faden jetzt? Wir sitzen den ganzen Tag. Nein, wir trainieren den ganzen Tag. Und was meine ich damit? Was wir mit dem Körper machen, ist ein Training. Und wir trainieren 24 Stunden. Wir trainieren auch, wenn wir auf der Couch liegen. Mhm. Wir trainieren, wenn wir stehen, wenn wir laufen. Wir trainieren, wenn wir bewegungslos sitzen. Das ist alles ein Training. Warum? Weil ein Training führt zu Anpassungen im Körper. Und beim Sitzen, guckt mal auch nicht runter, wenn ihr jetzt gerade sitzt. Die meisten werden ja vielleicht sitzen, ja. Dann ist euer Hüftgelenk in einem 90-Grad-Winkel. Der Rumpf ist senkrecht und die Beine stehen 90 Grad weg. Das heißt, wenn wir stehen, haben wir eine andere Position, als wenn wir sitzen. Wenn wir stehen, sind die Muskeln vorne relativ lang gezogen. Und wenn wir sitzen, wird das, was an der Front sich befindet, kürzer. Ganz einfach. Und in dem Moment, und da spielt ein Muskel zusammen mit seinen Faszien eine große Rolle, das ist der Hüftbeuger.
Genau, der Iliopsoas.
Ja. Der Iliopsoas. Und der hat zwei Anteile. Der startet am Oberschenkel, an der Innenseite, wenn ihr euch dahin fasst, innen oben, ein bisschen von innen dagegen, merken die meisten von euch so eine empfindliche Stelle. Müsst ihr jetzt nicht fühlen, nur wenn ihr mal euch wundert, dass es da wehtut, wenn man reindrückt, das liegt daran, dass dieser Iliopsoas gespannt, verkürzt und gestresst ist.
Also ja? Der setzt da an.
Der Teil setzt davon. Da an. Und nein, der läuft zusammen da rein und dann geht ein Teil von dort über die Leiste an die Lendenwirbelsäule und der andere Teil geht über die Leiste ans Innere des Beckens, ans Darmbein.
Aha.
Und das ist ein Riesenmuskel und der zieht voll durch das Körperinnere, durch die Bauchhöhle zieht er eigentlich durch. Und wenn der immer in einem kurzen Zustand ist, dann neigt er dazu, immer kürzer sein zu wollen. Und nicht mehr nachgiebig zu sein oder weniger nachgiebig zu sein. Und viele, die lange Jahre sitzen, die auch Probleme mit dem Rücken haben, die wissen ja, in dem Moment, wo sie sich hinstellen, also vom Sitzen aufstehen und sich hinstellen, dann tut es manchmal im Rücken weh, das zieht die Beine runter, das zieht im Hüftgelenk, in der Leiste. Manche kommen auch schwer hoch, ältere Menschen kommen schwer hoch, vielleicht kennen das die Älteren unter euch, die zuhören. Das liegt daran, dass dieser Hüftbeuger nicht nachgibt. Man kann ganz einfach einen Test machen, wie man da drauf ist. Legt euch auf den Rücken legen und die Knie aufstellen.
Auf den Rückenlage Rücken
und Knie aufstellen.
Mhm.
Und in dem Moment, wo man jetzt die Knie langsam immer weiter runterlässt, dann darf es im Rücken nicht anfangen zu ziehen.
Ja, weißt du eigentlich, dass es ganz viele Leute gibt, die auf dem Rücken nicht schlafen können, weil sie die Beine nicht strecken können, weil ihnen das wehtut?
Das ist ja genau der Grund.
Ganz genau.
Das ist genau der Grund. Und da können wir nachher nochmal wieder hingehen zu dem Punkt, weil das hat auch was damit zu tun, was ihr selbst machen könnt jetzt, um diese Situation da zu verbessern. Aber nur so als Test erstmal, ja. Wenn die Beine aufgestellt sind, ist der Rücken meistens frei und entspannt. Und wenn ihr die Knie langsam runterlasst, kann es gut sein, dass es anfängt im Rücken oder in den Hüftgelenken, wie ich eben gesagt habe, das anfängt zu ziehen. Mhm. Und dann keinen Schreck kriegen. Das heißt nicht, dass die Rückenlage mit ausgestreckten Beinen für euch schädlich ist, sondern sie geht momentan nicht so gut, weil der Hüftbeuger halt dagegen zieht.
Da habe ich jetzt mal eine Frage, und zwar, also so habe ich das damals gelernt. Ich weiß ja, dass es anders geht, aber ich glaube, das denken immer noch ganz viele Leute, dass wenn man Rückenschmerzen hat und man zum Beispiel auch nicht mit gestreckten Beinen dort liegen kann, dass man bei Rückenschmerzen den Patienten in die Stufenlage bringt.
Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz verbreitet. Ich weiß auch genau, warum das so ist, warum sich das
ich
etabliert
auch.
Hat.
Aber
weil,
Wahnsinn.
Stellt euch vor, der Hüftbeuger ist zu kurz und will nicht in die Länge gezogen werden, was in der Rückenlage im geraden Körper passiert oder was am Stand passiert, dann legt man ihn auf den Rücken und bringt die Beine auf den Stuhl oder auf so einen Würfel, die es da gibt, ja, in diese Stufenlage. Und was ist die Stufenlage?
Sitzen.
Das ist genau wieder das Sitzen.
Genau.
Und dafür langt die Länge. Und deswegen fühlt sich der Körper da wohl. Und weil die Rückenschmerzpatienten in dieser Position Erleichterung spüren, legen sie sich gerne da rein. Aber, bisschen übertrieben gesagt, das ist Gift und Hölle. Einfach deswegen, weil, schaut, der Rücken leidet ja darunter, dass der Hüftbeuger verkürzt ist. Jetzt sitzt man schon den ganzen Tag und hat sich diesen ganzen Verkürzungszustand antrainiert. Man muss rauskommen aus dem Verkürzungszustand. Jetzt lege ich mich auch noch, wenn ich Rückenschmerzen habe, wieder in diesen verkürzten Zustand, um das zu schonen. Also füge ich dazu der Sitzdauer pro Tag nochmal die Zeit hinzu, die ich da liege.
Also ich habe jetzt völlig ein ganz anderes Bild. Du wirst mir jetzt gleich sagen, eigentlich wollte ich das nachher machen. Aber trotzdem, mir kommt das gerade in den Sinn, wie sieht es denn aus? Es gibt ja ganz viele Menschen, die haben eine ganz weiche Matratze, weil die fühlen sich dann super wohl. Oder die haben sogar ein Wasserbett, was so nach den Bedürfnissen des Körpers eigentlich nachgibt. Ist das denn?
Ja, halten wir gar nichts von. Halten wir gar nichts von. Deswegen empfehlen wir ja auch und bieten ja auch mittlerweile eine entsprechende Matratze an. Wir empfehlen eine ganz feste Matratze, die einfach hilft, dem Körper sich an der Linie auszurichten, an der geraden Linie. Weil in der geraden Linie kommt man im Schlaf dazu, dass der Hüftbeuger immer ein bisschen gedehnt wird. Und das heißt, man arbeitet praktisch wie eine Übung nachts, spart man Zeit, ja, muss nicht so viel tagsüber trainieren, arbeitet man dieser Verkürzung entgegen. Aber jetzt erstmal gerade, um das noch abzuschließen, also das ist von der Biomechanik das, was passiert. Und jetzt ist es ganz einfach, in dem Moment, wo mich dauernd, wenn ich mich hinstellen möchte, aus dem Sitzen aufstehen, was nach vorne zieht, nämlich der zu kurze Hüftbeuger, dann müssen hinten die Gesäßmuskeln und die Rückenstrecker müssen gegenziehen.
Damit ich aufrecht stehen kann oder mich aufrecht
ganz genau.
befinde. Ja?
Und stellt euch vor, wenn vorne was zieht und hinten was zieht, wo zieht denn das hin? Das
in die
zieht
Mitte.
Auf die Bandscheiben.
Und in der Mitte von uns ist die Wirbelsäule und dazwischen,
in der Mitte, aber
da ungefähr,
wird
genau, da wird die Kraft übertragen. Sorry, das ist mein Maschinenbauer.
Ja.
Aber das drückt dann schon auf die Bandscheiben,
genau.
Oder? Dafür sind die doch auch da, damit sie das aushalten.
Ja, aber nicht zu hohe Drücke. Die Bandscheiben sind gemacht für Druck und Entlastung. Druck, Entlastung, dann ernähren sie sich auch. Genauso wie eure Gelenkknorpel ernähren sich die Bandscheiben davon, dass sie gedrückt werden, Abfallstoff raus, wieder freigelassen werden und aus der Umgebungsflüssigkeit Nährstoff wieder einsaugen.
Auch da wieder so ähnlich wie Schwamm.
Schwammprinzip,
Funktion.
Ja, Schwammprinzip. Ja. Und jetzt stellt euch vor, machen wir gleich diesen einen Abwärtsgang, den viele Menschen automatisch gehen, weil es ihnen niemand erklärt. Die sitzen halt den ganzen Tag und gleichen es nicht aus. Und mühen sich dann ab, hochzukommen im Stand. Und da ist ein Krieg letztendlich, ein Verkürzungskrieg und ein Anspannungskrieg zwischen vorne und hinten. Ja, es wird vorne zieht es immer mehr, hinten muss immer mehr gegenziehen, die Bandscheiben sind immer mehr belastet und deswegen haben die einen Dauerdruck irgendwann.
Ja.
Und dann spricht man, oder wir sprechen ja vom langsamen Sterben der Bandscheiben. Das kommt meiner Auffassung nach nur dadurch zustande, dass die immer mehr zusammengezogen werden, die Entlastung gar nicht mehr stattfindet. Das heißt, die Bandscheiben verhungern richtig gehend, weil durch dieses nach vorne beugen, nach hinten überstrecken, zur Seite und hin und her und mal drehen, diese Belastung und Entlastung gar nicht mehr stattfindet. Es findet eine immer schlimmere Belastung statt und die Entlastung gar nicht mehr. Und dann wundert man sich, wenn man, keine Ahnung, 65 ist und wird mal eine Aufnahme gemacht wegen der Rückenschmerzen.
Ach, und da sind kaum mehr Bandscheiben.
Es sind kaum nur Bandscheiben drin. Wo sind sie denn geblieben? Ja, sie sind wegtrainiert worden durch immer höheres Zusammendrücken, ohne mal Freiraum zu lassen, um wieder Nährstoffe einzusaugen. Die sind verhungert.
Das ist natürlich schon irgendwie nicht so einfach, weil du sagst auf der einen Seite, wir trainieren immer, aber eigentlich trainieren wir nicht wirklich, wenn wir das verstehen, was wir unter Training verstehen.
Aber der Begriff müsste schon geändert werden, um das zu verstehen. Also bitte macht euch klar, wir sagen, 24 Stunden, die der Tag hat, trainierst du. Du trainierst nicht nur, wenn du ins Fitnessstudio gehst und ein bisschen pumpst oder wenn du laufen gehst. Du trainierst auch, wenn du liegst und faul bist, wenn du sitzt und faul bist. Ja, denk dir was aus. In jeder Sekunde trainierst du. Will damit sagen, wenn einem das bewusst wird, dass auch das Rumsitzen
auch ein Training ist,
ist auch klar, dass ein Training dazu führt, dass sich was verändert. Weil die meisten Menschen denken ja, wenn ich nichts tue, dann verändert sich auch nichts. Aber das ist ein fataler Irrtum. Ja. Wenn du nur sitzt und nichts tust, dann trainierst du dich immer mehr in die Verkürzung des Hüftbeugers rein. Und deswegen bitte sei dir bewusst, du trainierst den ganzen Tag. Und machen wir noch, wir haben ja gerade das langsame Sterben der Bandscheiben beschrieben. Mhm. Und weil die Angst vor einem Bandscheibenvorfall so ungeheuer verbreitet ist, jetzt auch gleich, wie das schnelle Sterben der Bandscheiben funktioniert. Bei einem Bandscheibenvorfall, wie kommt das zustande? Das kannst du jetzt schon mit dem, was ich erklärt habe, super leicht nachvollziehen, wenn immer mehr vorne zieht und immer mehr hinten gegengezogen wird und die Bandscheiben immer mehr belastet werden, haben wir ein Dauerbelastungslevel, was viel, viel höher ist als das, was der Körper eigentlich vorgesehen hat. Und dann gibt es Schmerzen und all das, erklären wir gleich noch. Ja? So, wenn du jetzt an den Kofferraum, das ist der Klassiker, ja, du gehst an den Kofferraum und hebst ein Bier- oder Wasserkasten raus und merkst, irgendwas ist passiert und hast Schmerzen ohne Ende und hast einen Hexenschuss und hast Rückenschmerzen und die waren vorher schon da, jetzt sind sie mehr da, denk dir irgendwas aus, ist egal, gilt für alle Fälle. Und dann wird eine Aufnahme gemacht und dann stellt man fest, oh, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Wie kommt es denn zu diesem Bandscheibenvorfall? Hm. Ich stell dir doch mal vor, du hast einen Fußball. Nee, einen Luftballon. Und ein Luftballon, der ist ja dafür gemacht, man drückt drauf, lässt wieder los. Das kannst du ja unendlich machen, da wird mit dem Luftballon nichts passieren. Aber jetzt stell dir mal vor, du drückst den Luftballon schon immer mehr zusammen, dass er schon richtig gepresst ist und dann kommt noch was drauf. Und dann platzt er natürlich, weil da war es zu groß. Mit den Bandscheiben ist genau das Gleiche.
Kann Bandscheibe denn überhaupt platzen?
Ja, das ist so ein Bild. Mhm. Also sagen wir so, stell dir die Bandscheibe genau vor. Kennst du diese LKWs, die du auf der Autobahn siehst, wo solche Gummipuffer angebracht sind? Da sieht man so direkt, da ist das ganze Gehäuse, also praktisch das Transportgehäuse des LKWs, das lastet auf so Gummis, auf so Runden. Ja. Und dann merkt man manchmal, auch wenn die Autobahn ein bisschen hubbelig ist, das bewegt sich ein bisschen. Also das sind praktisch Polster, die zwischen den Bandscheiben liegen. Und diese Polster sind auch dafür gedacht, Druck aufzunehmen.
Die zwischen den Wirbelkörpern liegen, meinst du?
Zwischen den Wirbelkörpern, Entschuldigung, falsch gesagt. Klar, zwischen den Wirbelkörpern liegen die Bandscheiben.
Ja.
Und das ist wie so ein Polsterkissen. Das hat eine feste Umrandung, also eine feste Wandung. Und sind ja auch verwachsen oben und unten. Und innen drin ist so eine gelartige Masse. Und die sollen halt Stöße ausgleichen, dafür sorgen, dass es alles gut weich funktioniert.
Kann man sich auch vorstellen.
So, und in dem Moment, wo jetzt zu viel Belastung da ist und die Belastung, die diese Wand der Bandscheiben aushält, mal zu groß ist, gibt es eine Bandscheibenvorwölbung. Das ist wie beim Luftballon, man drückt immer weiter drauf und dann kommt er seitlich zwischen den Händen raus. Dann beult er sich in einem Stück aus. Und wenn man dann weiter drauf drückt, platzt er auch genau da, wo er sich ausgebeult hat vorher. Und das ist im Körper genau das Gleiche, Bandscheibenvorwölbung und Bandscheibenvorfall.
Vorfall.
Aha. Sag mal, wo das dann reißt, dann, weil du hattest ja gefragt, ne? Dann reißt praktisch diese Wandung und da kommt dann dieses zähflüssige Zeug raus.
Zähflüssig ist für mich jetzt nicht irgendwie was, was total viel Kraft hat, um irgendwo drauf zu drücken.
Da kommen wir gleich noch. Zur Schmerzentstehung kommen wir gleich noch. Erstmal nur jetzt diese Mechanik. Okay. Erstmal jetzt diese Mechanik, ja, damit sich jeder von euch vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Und jetzt gehen wir mal weg von dieser Mechanik hin zum Schmerz. Also von der Mechanik immer mehr Belastung. Und wir hatten gesagt, das langsame Sterben der Bandscheiben, das schnelle Sterben der Bandscheiben. Und was ist jetzt mit dem Schmerz? Was hat es damit auf sich? Da gibt es verschiedene Phasen, kann man sagen. Ja? Die eine Phase ist die, dass wenn man steht und läuft, wenn man ein Stehberufler ist, man steht im Laden. Ja. Und jetzt stell dir vor, die Zuhörerin oder der Zuhörer zieht dich dauernd in Kraft nach vorne. Und hinten muss gegengezogen werden. Dann wird hinten natürlich Kraft aufgewendet, um den Zug nach vorne auszugleichen. Vorne ist verkürzt, es sind auch die Faszien verkürzt, wie ein Gummiband, es zieht einfach nach vorne. Und hinten die Armmuskeln müssen gegenarbeiten.
Also du erklärst jetzt gerade, warum der Titel von diesem Podcast so ist. Warum eigentlich die Rückenschmerzen
vorne,
meistens gar nichts mit dem Rücken zu tun haben, ne?
Ja, ist ein bisschen frei formuliert, ja. Aber es stimmt schon, die Ursache für die Rückenschmerzen haben am Rücken eigentlich kein, also da ist keine Ursache. Am Rücken ist keine Ursache. Die Ursache ist von vorne. Und wenn die Muskeln hinten ermüden, wie sie das zum Beispiel tun, wenn du eine Flasche in der Hand hast und die hältst am gestreckten Arm nach vorne, nach ein paar Minuten fängt die Schulter an zu brennen und dann muss der Arm irgendwann runter. Du hältst es nicht mehr aus. Kaum ist er unten, ist der Schmerz dann nach einer halben Minute weg. Das sind überstrapazierte Muskeln, die irgendwann einfach anfangen zu schreien, als wäre ein Nerv entzündet. So ist der Schmerz, mit dem da der Körper schreit. Ja? Und dann wird dann gesagt, ja, das hat was mit den Facettengelenken zu tun. Die sind entzündet und die Entzündung tut weh. Ich mache da ein ganz großes Fragezeichen dran, weil wir wissen ja, dass wenn diese Leute sich hinlegen, die Entzündung, der Schmerz nach einer halben Minute abgeklungen ist. Also kann es keine Entzündung sein, weil keine Entzündung tut weh und nach einer halben Minute ist dann plötzlich verschwunden, nur weil man sich auf den Rücken legt. Was passiert ist, in dem Moment, wo man sich auf den Rücken legt, muss hinten die Muskulatur nicht mehr so gegenspannen, nicht mehr so arbeiten und deswegen ist der Schmerz dann ganz plötzlich weg. Das ist so die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann, viele von euch kennen ja die Situation, wenn sie lange gefahren sind, eine lange Strecke zurückgelegt haben. 3-4 Stunden Fahrt an Urlaubsort, immer schon Probleme mit dem Rücken und dann will man aussteigen aus dem Auto und will gerade hoch und merkt, oh, das tut weh und macht dann ganz langsam. Guckt dann sich so rum, dass bloß keiner sieht, wie langsam man da hochkommt. Und nach einer Weile, nach ein paar Minuten, ist man dann oben und ist froh, dass man angekommen ist. So, und dann haben wir es mit dem Alarmschmerz zu tun, den wir so tituliert haben. Was macht der Alarmschmerz? Der Alarmschmerz, ich vereinfache es jetzt sehr, damit es gut verständlich ist, der Alarmschmerz verhindert, dass die Bandscheiben kaputt gehen. Wie verhindert der Alarmschmerz das? Wenn ich lange gesessen habe, sind meine Muskeln und Faszien an der Vorderseite, also Hüftbeuger, wieder total kurz. Jetzt will ich hoch, jetzt müssten die nachgeben, wollen aber nicht. Das heißt, hinten muss gezogen werden, um mich hochzubekommen. Aber wenn vorne noch nichts nachgibt und hinten wird gezogen, das belastet ja die Bandscheiben. Also wird hinten, logischerweise hinten, in die Muskeln, die diese Bewegung aktivieren, ein Schmerz projiziert vom Gehirn. So ist unsere Theorie. Und dieser Schmerz verhindert, dass man hochkommt. Erst wenn vorne man dran zieht und es langsam nachgibt, wird der Schmerz hinten so weit runtergeschaltet, dass man irgendwann oben angekommen ist. Und die dritte Stufe ist dann der Hexenschuss, wo nichts mehr geht. Und der Hexenschuss ist einfach nur eine extreme Steigerung, dass vorne so viel ruckartiges Verkürzen passiert ist, dass der Muskel dicht macht, weil er so gestresst ist vorne, der Hüftbeuger. Und hinten, sobald nur ein Millimeter bewegt würde, wäre die Belastung auf den Bandscheiben schon so groß, dass hinten jetzt ein radikal heftiger, intensiver, schlimmster Schmerz reinprojiziert wird, damit eben die Bandscheiben nicht drunter leiden.
Ich habe zwei Fragen, Roland. Ich könnte mir vorstellen, dass die euch auch durch den Kopf gegangen sind, als der Roland jetzt gesprochen hat. Also du sagst, wenn wir stehen, dann ziehen wir so leicht, also unsere Bauchmuskeln auch nach vorne und dann muss der
Hüftbeuger, der Rectus Femoris, das ist ein Anteil vom großen Oberschenkelmuskel, vom Quadrizeps. Und die Bauchmuskeln durch Rumpfkrümmung sind auch daran beteiligt, ja. Ich wollte es jetzt nur nicht zu kompliziert machen. Aber alles, was hier vorne verkürzt, auch in der schlechten Haltung, im runden Rücken sitzen.
Wollte ich gerade sagen,
ja,
wie sieht es denn aus, wenn man einen Bauch hat oder Übergewicht oder was weiß ich?
Davon ist relativ unabhängig. Also natürlich ist es dann auch ein Faktor.
Zieht es nicht dann weiter nach vorne?
Es zieht mehr nach vorne, auch bei einer schwangeren
Frau.
Wollte ich
gerade sagen, weil die haben ja auch vermehrt.
Aber dafür sind wir biologisch gemacht. Okay. Und ich habe es so oft erlebt, weil wir hatten so viele übergewichtige Patienten, die gesagt haben, Herr Liebscher-Wacht, mir wird gesagt, ich muss 30 Kilo abnehmen, 20 Kilo abnehmen, vielleicht 10 Kilo abnehmen, sonst würde ich meine Rückenschmerzen nicht loswerden. Und da habe ich ihnen bewiesen, dass es doch geht, indem ich ihnen die entsprechenden nach vorne ziehenden Muskeln entspannt habe. Und dann waren die Rückenschmerzen weg. Ich will damit sagen, natürlich hat der Bauch einer Schwangeren oder eines dicken Mannes oder auch einer dicken Frau, muss man jetzt fairerweise sagen, ja, damit zu tun, dass hinten mehr gegengezogen wird. Aber es geht um die Grundspannung, die vorher schon im System drin ist.
Ja.
Und wenn die Grundspannung normal ist, dann braucht keine Schwangere Rückenschmerzen zu bekommen.
Gut, aber beim Übergewichtigen, also da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich weiß ja, dass du das immer sagst, aber ich denke schon, ein übergewichtiger Mensch, der sollte auf jeden Fall versuchen, seine zu vielen Kilos loszuwerden.
Natürlich.
Weil nämlich zu viele Kilos machen im Körper durchaus einen Alarmzustand insgesamt, weil nämlich durch das Übergewicht Entzündungsbotenstoffe produziert werden. Und wenn die überall da sind, ist auch die Anspannung der Muskulatur und Faszien größer, was natürlich nochmal dein Problem im Rücken dadurch verstärkt. Deswegen, ich weiß, was du sagst. Du sagst, es ist eigentlich nicht der Grund. Aber ich sage, es ist mit ein Grund. Und deswegen bitte, wenn Roland sowas sagt und ihr seid jetzt übergewichtig und habt gedacht, ihr nehmt jetzt mal ab, weil euch das gut tut, dann nehmt bitte ab. Und nicht, weil Roland sagt, das kommt davon nicht, aber es kommen andere Sachen dann davon.
Mir geht es einfach nur darum, wenn jemand unter Rückenschmerzen leidet, dann leidet er oder sie so massiv, dass schnell geholfen werden muss.
Ja,
mit den Übungen, mit dem Entspannen, helft ihr euch innerhalb von 10 Minuten. Das ist kein Spaß jetzt, ja. Man kann diese Schmerzspitzen schon meistens nach 10 Minuten eigenem Üben beruhigen und wesentlich entspannter machen,
Roland,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Gut gekontert, gutes Gegenargument.
Ja,
das
aber
ist auch richtig gut.
Mein Gegenargument noch. Weil, was mir so wichtig war, wenn die Leute das gesagt kriegen, nehmen sie 20 Kilo ab, vorher sind sie ihre Rückenschmerzen nicht los, dann dauert das ja Monate.
Ja.
Und so lange sollen die leiden, sehe ich nicht ein. Also sage ich denen, passen Sie auf, wegen den Rückenschmerzen müssen Sie nicht abnehmen. Dass natürlich das Abnehmen super, super wichtig ist, um normalgewichtig zu sein, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Gesund zu sein.
Und deswegen bin ich da voll bei dir. Ich wollte damit ja nicht sagen, bleibt bitte alle übergewichtig und die Schmerzen geht da trotzdem weg und genießt euer Übergewichtigsein. Weil es ja auch ungesund ist und so weiter. Und weil es natürlich marginal auch zu den Schmerzen beiträgt. Aber halt, es ist halt nicht die Ursache. Und dagegen wehre ich mich, weil die Leute waren so verzweifelt, ja, die jetzt sind zu mir gekommen, Hilfstab, ich will nicht mehr. Ich muss jetzt 20 Kilo abnehmen und ich leide und mir tut alles weh am Rücken. Und gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Und die waren halt einfach heilfroh. Und das ist auch leichter, Gewicht zu verlieren, 20 Kilo, wenn man keine Rückenschmerzen mehr hat, als wenn man sie hat.
Ihr müsst natürlich weiter zuhören, weil am Ende kriegt ihr ja die Lösung, was ihr machen könnt, das ist natürlich klar. Aber ich hatte gar gesagt, ich habe noch eine zweite Frage, Roland.
Ja.
Die war die, dass wir gelernt haben im Studium, Bandscheibenvorfall
tut
ist
weh.
Der Grund für die Schmerzen.
Klar.
Weil nämlich die Bandscheibe dann auf den Nerven drückt.
Also das,
jetzt
was
meine
da
rauskommt. Frage. Jetzt meine Frage, du hast ja gesagt, das ist so eine gallertartige Masse.
Ja, super spannend.
Kann die denn wirklich so fest da drauf drücken? Oder, also bei einer gallertartigen Masse habe ich eher so das Gefühl, die schmiegt sich an irgendwelche Systeme an und verteilt sich und kann gar nicht für so einen Wahnsinn Schmerzen verantwortlich sein.
Also unserer Auffassung nach ist es so, dass ein Bandscheibenvorfall an sich nicht wehtut. Vielleicht in dem ersten passieren, dass da irgendwie die Wand reißt, ja, dass es irgendwie empfindlich alles ist. Aber von der ganzen Schmerzintensität her hat das nichts damit zu tun. Das wissen wir allein schon deswegen, weil wir haben so viele Patienten mit einem Bandscheibenvorfall gehabt und konnten denen den Schmerz nehmen. Das ist halt wieder dieses alte Dilemma, dass die herkömmliche Medizin immer eine Schädigung sucht, um den Schmerz zu erklären.
Ja, ja? Ist mir schon
aber
klar.
Aber es gibt, schaut mal, 90% der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Das heißt, da ist nichts zu finden. Also der weitaus größte Teil der Rückenschmerzen hat weder mit Vorwölbungen noch mit Vorfällen noch mit Gleitwirbeln noch mit diesen anderen Dingen, die es da alle gibt, was zu tun. Das zeigt sich ja schon daran, dass die halt unspezifisch sind, nämlich weil da kein Grund gefunden wird. Und es gibt genauso Zufallsbefunde, wo Menschen untersucht werden und man stellt bei denen Bandscheibenvorfälle fest, auch 2, 3, ja, und die haben keine Schmerzen.
Die haben auch gar nichts gespürt, als es dann wirklich als zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall war.
Weiß man nicht im Nachhinein,
oder so.
Ja, auf jeden Fall. Die sind geschädigt, ja, aber da ist kein Schmerz.
Ja.
Und insofern, um es nochmal ganz klar zu sagen, gut, dass du nochmal nachgefragt hast, weil das ist halt die Klippe oder eine Stufe, die ihr nehmen müsst, auch ein bisschen Vertrauensvorschuss haben, weil jeder denkt halt, das würde wehtun und der Grund wäre ein Bandscheibenvorfall. Deswegen haben wir auch alle Panik. Gottes Willen, ich habe Rückenschmerzen, hoffentlich habe ich keinen Bandscheibenvorfall. Ich sage euch, es laufen so viele Leute mit Bandscheibenvorfällen rum, die interessiert es überhaupt nicht. Natürlich ist es besser, wenn kein Vorfall, keine Vorwölbung da ist, deswegen auch die Lösung, die wir nachher noch zeigen, die sehr logisch und sehr einfach ist, auf jeden Fall auch machen. Ja? Aber die Angst verlieren davor und lieber auch dafür sorgen, dass im jetzigen Zustand da nicht noch mehr passiert, sondern dass die Spannung einfach runtergenommen wird. Spannung runternehmen vorne heißt Spannung runternehmen hinten. Also es ist eine getrennte Sache. Und wie gesagt, diese ganzen Zufallsbefunde, die es da gibt, oder auch das Wissen, dass 90% der Schmerzen, der Rückenschmerzen unspezifisch sind, also nichts gefunden wird, sind ja ein ganz, ganz klarer Hinweis darauf, dass unsere Theorie, unsere Erklärung, dass die Schmerzen von den zu hohen Spannungen kommen und das parallel geschehen, was geschädigt wird, was aber nichts miteinander zu tun hat, nicht kausal verbunden ist, dass das der Tatsache entspricht.
Okay, gut, danke. Jetzt hast du die beiden Fragen beantwortet, aber ich habe jetzt noch eine. Und zwar, ich denke gerade an unsere Zeit, die wir hier verbringen, und zwar, indem wir wirklich ganz viel Stress und Druck auch haben für jeden von uns. Wir wollen ganz viel wissen, wir sind überall beschäftigt und wollen nichts verpassen. Und die einen haben dann noch Ängste und alles Mögliche. Das heißt, wir haben Stress. Wie sieht's denn aus mit Stress? Ist denn Stress ein Mitverursacher von Rückenschmerzen? Fragezeichen. Und das ist noch die zweite Frage, die aber vielleicht damit einhergeht, ist, könnte es sein, dass aufgrund des Stress wir zu wenig atmen und das auch was mit Zwerchfell zu tun hat?
Ja, eine Etage höher. Also wenn wir eine Etage höher gehen mit Rückenschmerzen, kommt das Zwerchfell ins Spiel. Aber nochmal kurz zum Stress. Das geht ja um die indirekten Faktoren. Und da ist es so, was macht Stress? Es gibt ja diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Also da kommt eine Gefahr. Entweder kämpfe ich und bin angespannt oder ich renne weg, bin auch angespannt. Das heißt, in dem Moment, wo Stress aufkommt, neigen wir dazu, dass die Anspannung sich vergrößert. Man spricht ja auch nicht ohne Grund beispielsweise von einem Stressnacken, ja, und solchen Dingen. Also Stress vergrößert die Anspannung und deswegen ist Stress auch nochmal ein indirekter Faktor, so nennen wir das ja, der nochmal eine Spannung draufsetzt. Stress ist nicht die Ursache. Aber wenn die muskuläre Verkürzungssituation schlimm genug ist, dann kann der Stress zu einem entscheidenden Tropfen werden, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber, jetzt frage ich mal andersrum, wir haben ja noch eine andere Sache, die ganz stark in dieser Richtung wirkt. Das ist nämlich die Ernährung. Erklär das doch mal.
Im Prinzip kann, ist
oder die Frage ist, kann Ernährung Rückenschmerzen mit verstärken?
Ja, durchaus. Und zwar, wenn wir eine schlechte Ernährung haben, das heißt, wir essen zu viel Fertigprodukte, zu viele tierische Produkte, zu viel Zucker, zu viel Weißmehl, trinken Alkohol, all die Sachen, die machen Stress in unserem Körper. Und da ist nämlich die Brücke dann auch wieder zu dem Stress. Weil wenn wir dann Dauerstress haben, weil wir uns so ernähren, sind wir in der Daueranspannung.
Also du meinst jetzt den internen Stress,
genau,
den Stoffwechselstress.
Mhm. Dann haben wir eine Daueranspannung und die wirkt sich natürlich auch auf die Engpässe in unserem muskulären Körper, faszialen Körper aus, dass dort, wo eben schon, ich weiß nicht, soll ich Schwachstellen dazu sagen?
Nee. Also nur kurz was zu den Engpässen, da wollte ich eh kurz einhaken, weil den Begriff haben wir noch nicht verwendet. Wir sagen immer dann Engpass oder Engpässe, wenn eben genau das passiert, dass vorne zu viel Verkürzung ist, hinten gegengezogen wird, dann ist der Engpass praktisch in der Wirbelsäule, wo die Kraft übertragen wird. Und so Engpässe gibt es am ganzen Körper, das nur so, weil die Petra was von Engpässen erzählt hat.
Genau. Und auf diese Engpässe, auf diese Situation wirkt natürlich der gesamte Ernährungsstress auch ein und verstärkt damit natürlich auch die Rückenschmerzen. Deswegen ist es natürlich super toll, wenn du ein Rückenschmerzkandidat bist und du vielleicht auch häufiger im Jahr Rückenschmerzen hast, oder es gibt auch Menschen, die haben bis tatsächlich dauerhaft Rückenschmerzen,
dass sie tatsächlich
dann auch die Ernährung gleichzeitig mit verändern. Wobei, da hat Roland schon recht, wenn du das Richtige machst, um die Rückenschmerzen loszuwerden, was er am Ende auf jeden Fall super erklären wird, dann ist es überhaupt kein Thema mehr, das Thema Rückenschmerzen. Aber wäre natürlich super gut, wenn du gleichzeitig auch für dein gesamtes Wohlbefinden, für dein gesamtes körperliches Gesundsein was tun würdest, indem du deine Ernährung veränderst. Und es ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden dreimal essen wäre gut, weil dann kommst du in die Intervallfastenphase. In dieser Phase heilt sich der Körper, regeneriert sich und recycelt sich. Also das sind wundervolle Effekte. Außerdem mehr aus dem Pflanzenbereich zu sich nehmen, gut kauen, auch das ist wichtig. Und dann machst du schon ganz viele Sachen wirklich viel besser, als du es vielleicht vorher gemacht hast, wenn du dich so mit Fast Food und sowas ernährt hast. Ja.
Ganz klar. Super wichtig für den Gesamtzustand, um euch jetzt nicht zu verwirren. Man kann es eigentlich so sagen. Die Ursache von den meisten Schmerzen am menschlichen Körper und auch von den Rückenschmerzen, gerade im unteren Bereich. Die Ursache ist Biomechanik. In vielen anderen Körperbereichen ist es auch die Biomechanik. Und wenn die richtig gestellt ist, dann ist es nicht so schlimm, den Rest seines Lebensstils, also wie ernähre ich mich, wie ist meine Stresssituation mental, wie sind die Umweltfaktoren mit Umweltgiften und so weiter, das ist nicht so wichtig. Aber natürlich, wenn du jetzt schnell rauskommen möchtest, dann ist es allerbeste, dieses direkte Drangehen wirkt sofort über die Übungen. Da erkläre ich nachher genau, was du machen musst. Das ist ein Eingriff von ein paar Minuten. Dann fühlen sich die meisten dieser Schmerzen, wenn die Übung passt, schon wesentlich besser an. Wenn du jetzt zusätzlich noch die anderen Sachen nimmst, dann steigt natürlich die Nachgiebigkeit der Muskulatur, die Spannung sinkt und du kommst noch schneller aus diesem Elend raus. Dauert halt ein bisschen länger. Geht nicht in Minuten, brauchen wir ein paar Tage wahrscheinlich oder 1-2 Wochen, bis die Ernährung beispielsweise.
Ja, also schon so mindestens.
Wobei der Stress ist eine Sache, die auch schnell geht.
Ja.
Es gibt gute Atemübungen, mit denen kann man seinen Stress relativ rasch, also diesen Akutwert runterfahren. Da ist dann zwar nicht diese Stresssituation des Lebens beseitigt, aber wenn man das regelmäßig macht, kann man da auch viel machen. Vielleicht eine Sache noch, die ganz wichtig ist zu verstehen. Es gibt ja durchaus Menschen, die kriegen mit, die machen keine Übungen, nehmen also nicht auf die Biomechanik direkt irgendwie Einfluss. Die stellen ihre Ernährung um auf gesund, die verlieren ihre Rückenschmerzen, die schaffen Stress ab, die verlieren ihre Rückenschmerzen, die schaffen die Einbaumöbel ab, die Gifte abgesondert haben, was den Körper auch anspannen lässt. Da kommen sie auch aus den Rückenschmerzen raus.
Aber das muss ich jetzt erklären.
Muss ich erklären. Warum? Das mache ich mit dem Schmerzsee.
Genau.
Ja? Stellt euch vor, ihr habt einen See, da ist unten der Rücken als Gelenk oder als viele Gelenke zusammen, die Kugel, diese Rückengelenkskugeln, die liegen die liegt unten am Meeresgrund,
ja?
Dann ist die Spannung vorne, hinten, von den Bewegungen her, da ist nichts verkürzt, das funktioniert alles wunderbar. Jetzt sitzen wir viel verkürzen immer mehr und die Spannung steigt und steigt und steigt und steigt. Irgendwann gibt es eine Schmerzgrenze, die haben wir auch ganz genau definiert, nach unserer Theorie. Diese Schmerzgrenze, ab der der Körper Schmerzen schaltet, diese Alarmschmerzen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die in den Körper reinprojiziert werden, um den Körper zu schützen, die startet der Körper vom Gehirn aus in dem Moment, wo die Belastung der Bandscheiben so groß ist, dass Gefahr besteht, dass sie geschädigt werden oder andere Dinge geschädigt werden können. Ja? Mhm. So. Und in dem Moment, wo wir jetzt aufgrund des Sitzens beispielsweise diese Gelenkkugel unterer Rücken kurz vor der Schmerzgrenze schon haben, aber noch nicht im Schmerz drin, also das heißt, subjektiv nimmst du noch keinen Schmerz wahr, und du isst jetzt, hast umgestellt und denkst dir, jetzt muss ich mal viel, viel mehr irgendwie Sachen essen, von denen ich weiß, dass sie nicht gesund sind, ja? Und dann darfst du dich wundern, wenn du ein, zwei Tage später plötzlich Rückenschmerzen entwickelst, weil vorher schon die Kugel so dicht an der Grenze war, dass sie jetzt durch diesen Einfluss der Ernährung noch weiter reingekommen ist in diesen Schmerzbereich. Also um das nur klar zu machen, wie das Verhältnis ist, ja, am allerbesten ist es natürlich, alle Hebel ziehen. Und je mehr du leidest, deswegen denke ich, je mehr du leidest, dann gehe ich davon aus, je mehr möchtest du auch tun. Also mach das, was ich nachher sage, von den Übungen her. Mach deine Ernährung besser. Die meisten wissen, um was es geht. Mehr Pflanzen, weniger Fleisch, das kann Petra alles haben. Da hast du ja vorhin schon ausgiebig gesagt. Ja. Und achte darauf, dass der Stress runtergeht und guck mal deinen Schlafplatz an, dass du beispielsweise keine Elektrosachen wie Fernseher am Bett stehen hast.
Oder Radiowecker.
Radiowecker können auch wieder, sind so Klassiker, ja.
Ja.
Und dann hast du das Ganze ziemlich gut im Griff.
Ja. Super spannend. Also ich glaube, das ist im Prinzip erklärt unser Modell, unser Theoriemodell, wie Schmerzen entstehen und in dem Fall natürlich auch, wie Rückenschmerzen entstehen, erklärt ja wirklich alles. Und die ganzen Fragen, die man immer gestellt hat, ich weiß noch, als wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen und du mich wirklich auch teilweise gequält hast und mir die Frage gestellt hast. Und mir die Frage auch gestellt hast, sag mir bitte, warum die Menschen, die Schmerzen haben, im Winter irgendwo auf eine Insel fahren, wo es warm ist. Es gibt doch alles einen Sinn. Es gibt alles einen Sinn, weil Wärme entspannt, Kälte macht fröstelnd und zieht alles an, ja, und gerade die Nacken, also eigentlich man alle
kam,
Muskulatur.
Wann kamen bei dir die meisten Patienten wegen Schmerzen?
Naja, klar, immer wenn es anfing, also dunkler zu werden und wenn es kühler wurde. Das sind die Monate, wo die meisten Schmerzpatienten immer kommen, weil sie nämlich dann auch am meisten Schmerzen haben.
Genau. Wollen wir jetzt gerade mal erklären, wie es weiter oben weitergeht? Haben wir das mit den Rückenschmerzen soweit abgehandelt?
Also die unteren Rückenschmerzen haben wir auf jeden Fall abgehandelt.
Wir können weiter oben, können wir ja kurz nochmal erklären.
Ja.
Und zwar die Spannungszustände, die auch dafür sorgen, dass wir nach vorne gezogen werden, die sorgen auch dafür, dass das Hohlkreuz immer stärker ausgebildet ist. Also wenn du ein starkes Hohlkreuz hast, ist ein starkes Zeichen dafür, dass dein Hüftbeuger sehr kurz ist, weil der zieht praktisch die Lendenwirbelsäule ins Körperinnere. So entstehen übrigens auch Gleitwirbel, um das nur mal gerade abzuhaken. Ja? Mhm. Gleitwirbel sind unserer Erklärung nach einfach Wirbel, die aus ihrem Verbund rausgezogen werden, weil die Kraft des Hüftbeugers nach vorne, also in den Körper rein von der Wirbelsäule aus betrachtet, so groß geworden ist, dass dieser Verbund nicht mehr hält, sondern dass der einzelne Wirbel nach vorne gezogen werden. Oft passiert das an Stellen, wo der Hüftbeuger aufhört, zwischen L4 und L5 ist ein ganz häufiger Punkt, das kennt ihr vielleicht, also zwischen dem vierten und dem fünften Lendenwirbel. Und bitte auch, wer sowas hat, so ein Gleitwirbel. Alles, was wir vorhin gesagt haben, gilt. Also du kannst, das wissen wir aus Hunderten oder Tausenden von Fällen, du kannst auch mit dem Gleitwirbel schmerzfrei werden. Und wir haben sogar schon beobachten können, dass bei Menschen, die Gleitwirbel entwickelt hatten, Dadurch, dass sie dann die entsprechenden Übungen gemacht haben, um die Spannung der Muskeln zu normalisieren, der Körper selbst das wieder reponiert hat. Das heißt, der Gleitwirbel, der Wirbel, der reingezogen wurde, der oder der ganze Verband, der dann mitlief nach vorne, der hat sich wieder normalisiert und die Kante, diese Ecke, die es da gab, wo die nicht mehr gut aufeinander standen, hat sich wieder gemindert oder sogar ganz ausgeglichen. Das macht der Körper, wenn er richtig angeleitet wird. Mhm. Und dann gibt es noch einen wichtigen Zusammenhang. Der Hüftbeuger, der ist faszial verbunden mit dem Zwerchfell. Zwerchfell, wisst ihr ja, dieser Atemmuskel. Also der Stress des Iliopsoas, des Hüftbeugers, ergibt automatisch Stress für den Atemmuskel. Und unser Atemmuskel, das Zwerchfell, hat sowieso schon Stress, weil wir viel zu flach atmen und überhaupt nicht mehr richtig für Dehnung, Zusammenziehen, Dehnung, sondern es wird fast nur noch im fast zusammengezogenen Zustand gearbeitet, Brustatmung gemacht und dass das Zwerchfell gar nicht mehr richtig in Bewegung kommt. Und das führt dazu, dass diese Spannungszustände auch oberhalb des unteren Rückens, nämlich im mittleren Rücken, oberen Rücken entstehen. Dazu kommt, dass die Arme immer nach vorne genommen sind. Das sorgt dafür, dass ein richtiger Rundrücken ausgebildet wird, vorne ganz eng. Und das ist genau das Gleiche wieder. Vorne entsteht die Verkürzung, die zu hohe Kraft, wo gezogen wird. Und hinten entsteht der Schmerz. Ihr kennt vielleicht dieses elendige Brennen zwischen den Schulterblättern. Mhm. Ja? Wo man nicht mehr weiß, wie sitze ich jetzt, es brennt. Die Lösung zeigen wir ja nachher, wollen wir es bis zum Schluss aufheben. Da gibt es eine ganz, ganz einfache Übung, wenn man dieses Brennen direkt löschen kann. Ja? In 3-4 Minuten ist das Brennen meistens weg.
Ja, ich glaube, das langt jetzt erstmal zum Thema Rücken. Oder willst du wirklich jetzt auch noch zum Erklären, Nacken willst du jetzt nicht dazu machen?
Ich würde eher sagen, wahrscheinlich wartet ihr jetzt alle darauf, was soll ich denn machen?
Ja.
Und schaut. Also du bist am motiviertesten dann, wenn du verstehst, warum wir was vorschlagen. Guck mal an dir runter. Du hast jetzt einen 90-Grad-Winkel plus minus zwischen Rumpf und Oberschenkeln. Wenn du stehst, ist es gerade. Und wo ist denn jetzt das Gegenteil, was das ausbalancieren könnte, dass wir so nach vorne immer verkürzt sind? Da müssen wir einfach nach hinten. Aber jetzt Achtung für die unteren Rückenschmerzen. Nicht der Rumpf will nach hinten, sondern das Becken mit Rumpf will nach hinten. Ganz, ganz wichtig, weil es gibt jetzt Fehler, die gemacht werden, ja, die so ein bisschen was in der Richtung verstanden haben, aber nicht das Vollständige. Die fangen jetzt an, die Wirbelsäule nach hinten zu überstrecken. Das kann man machen, da wird sich auch ein bisschen was lindern. Aber die Hauptursache ist, dass praktisch die Hüfte überstreckt werden muss nach hinten.
Wie mache ich das?
Ja, ganz einfach. Indem du lernst, deine Hüfte, dein Becken und deinen Rumpf als Einheit wahrzunehmen. Und ich leite es jetzt mal, es macht immer so einen Spaß, ohne Video mal das anzuleiten. Bitte stell dich mal, wenn du mitmachen möchtest, kurz, ja, um gleich auch diese Entspannung zu spüren. Stell dich mal vor eine Wand und nimm die Hände etwas über Schulterbreit, auf Schulterhöhe, gegen die Wand, bist einen halben Schritt von der Wand entfernt, bist jetzt gesichert. Und das Erste, was du jetzt machst, du schiebst jetzt deine Leisten nach vorne und kommst mit Bauchnabel und dem restlichen Rumpf ein bisschen nach hinten. Und da merkst du meistens sofort, das zieht in den Rücken rein.
Aber bitte ganz langsam immer dazu atmen. Das ist wichtig, also nicht ruckartig nach hinten.
Nein, natürlich
hinten,
nicht. Ne? Das machst du automatisch nicht ruckartig, weil du merkst, oh, da brennt was an. Ja. Ja, also ganz, ganz langsam, gibt ja diese zwei Grundregeln, wie Petra richtig sagt, langsam bewegen und nicht über eine bestimmte Intensität hinausgehen. Der größte Fehler ist die Falle. Wenn du jetzt zurückgehst und es zieht im Rücken, denkst du, was ist denn das für eine schlimme Übung? Da wird ja mein Rückenschmerz, den ich eh schon habe, wird verstärkt oder erst hervorgerufen. Das zeigt doch von meinem Körper, dass ich diese Übung nicht machen soll. Aber bitte, das ist ein Riesenmissverständnis, hat was damit zu tun. Bitte guckt euch mal den Podcast an. Da haben wir getitelt Die Sackgasse der Bewegungsevolution. Wenn du den gehört hast, weißt du, warum der Körper da jetzt einen Schmerz schaltet, den du aber anders interpretieren solltest. Nämlich nicht als, ich muss raus aus der Übung, weil nur diese Übung hilft dir, sondern, aha, jetzt fange ich an, an meinem Rückenschmerz zu arbeiten, deswegen spüre ich ihn. Und dann gehst du so weit in diese Überstrecken rein, bis du das Gefühl hast, es ist gerade noch positiv, gerade noch ein Wohlfühlschmerz, gerade noch so, dass es ein angenehmes Quälen ist, aber sobald es negativ wird und du hast das Gefühl, ich muss jetzt hier raus, das halte ich nicht aus und das ist viel zu viel und du wirst negativ, das darf niemals sein. Ja? Und was passiert jetzt, wenn du bei diesem leichten bis mittleren Rückenschmerz in der Dehnung bleibst? Dann wirst du merken, dass du nach 10, 15 Sekunden, dass das weniger wehtut, obwohl du die gleiche Position hast. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Hüftbeuger, an dem du ja ziehst, deswegen tut es da im Rücken weh, dass der schon ein bisschen nachgegeben hat. Und dann gibst du noch ein bisschen weiter nach. Und dann machst du das so lange, bis du 2 Minuten geübt hast. Und dann kommst du langsam raus und gehst mal in die Vorbeuge und gleichst es ein bisschen aus. Und das ist die einfachste Übung und die wichtigste Übung. Und wenn das jeder Mensch einmal am Tag 2 Minuten machen würde, da bin ich überzeugt von, gäbe es so gut wie keine Rückenschmerzen im unteren Bereich mehr. Also, nur wegen dieser einen kleinen Übung.
Das heißt, wir könnten sitzen und hätten trotzdem keine Rückenschmerzen. Das ist aber ja das Roland, Tolle. Roland, ich bin mir so sicher, es gibt jetzt einige Zuhörer, Zuschauer, die sagen, was erzählt der denn da? Ich weiß doch, mein Arzt, mein Physio, mein wer auch immer oder mein Freund, die haben gesagt, bei Rückenschmerzen niemals nach hinten beugen.
Das hat
und jetzt vor, macht der Liebscher Pracht genau das.
Aber ich befinde mich in super Gesellschaft. Das war ja, ich erinnere mich noch vor 15, 20 Jahren, da haben das noch die Physiotherapeuten als ehernes Gesetz gelernt. Ich hoffe heute nicht mehr, es wäre schlimm. Ja? Also wenn du Physio bist, der zuhört, bitte glaub das nicht. Weil, also folgt lieber der ganzen Systematik, der ganzen Logik. Das war verboten. Ich erinnere mich noch, da habe ich noch Kampfkunstunterricht gegeben und wir haben trotzdem, wir hatten in der Form, in einer fortgeschrittenen Form hatten wir eine Bewegung, da hat man sich überstreckt nach hinten. Und ich werde es nie vergessen, da war in dem Unterricht war eine Physiotherapeutin, die hat geschrien, hört auf, das zu machen, ihr schadet eurem Rücken. Und damals war ich noch nicht annähernd so sicher wie heute. Ja, ich habe erst mal einen Schreck gekriegt und habe dann erklärt, warum wir das machen. Aber da war wenig. Es war ein eisernes Gesetz. Aber es gibt jede Menge Menschen, die das inzwischen auch postulieren, Bewegungssysteme, die auch sagen, überstrecken. Und es hat einfach seinen Grund. Und der Grund ist, dass man ansonsten aus seinen Rückenschmerzen nicht rauskommt. Und um dich nochmal zu beruhigen, das, was deinen Rücken kaputt macht mit dem Bandscheibenvorfall und so weiter, das ist genau, dass diese Überstreckbewegungen nicht mehr gemacht werden, weil nur so dehnst du vorne auf. Es geht nur so von der Biomechanik her. Der Trick liegt darin, das so sanft zu machen, als förderndes Training, was dann die Situation verbessert, dass der Körper sich umtrainieren lassen kann. Ja, natürlich wäre es ein völliger Quatsch, Anlauf zu nehmen und sich nach hinten zu werfen, am besten nur mit dem Gewicht irgendwie in den Händen. Das darf man natürlich nicht machen, aber kein normaler Mensch macht das, weil das tut sofort so weh. Das will man gar nicht ertragen. Ja? Und wenn man das koppelt, langsam bewusst bewegen und genau reinfühlen, ist es gerade noch ein positiver Schmerz. Um für euch vielleicht mal Zahlen zu nehmen. Wenn man diese Schmerzskala nimmt, diese VHS-Skala von 0 bis 10, dann heißt da 0 kein Schmerz und 10 heißt der schlimmste vorstellbare Schmerz, den keiner auch nur eine Sekunde freiwillig aushalten möchte. Und wir trainieren bei maximal 7,5. Also die Grenze liegt bei 8. Mhm. Bisschen Sicherheitsabstand ist 7,5. Ja. Das bedeutet, bei 5 fängt es langsam an zu ziehen. Jetzt hören die meisten Dehnungssysteme oder Rückenschulen, die sagen schon, sobald es anfängt zu ziehen, nicht weiter in die Dehnung gehen. Ganz klar würde ich da widersprechen, euch empfehlen, geh bitte weiter, weil du hast bei dieser 5, die du erreichst, bei 20 Sekunden Dehnungszeit, die ja meistens gemacht wird, hast du von 100% Effekt Rückenlinderung maximal gefühlt von mir zwischen 5-10%. Das heißt, da passiert kaum was Positives bei deinen Rückenschmerzen. Ja? Aber wenn du von 5 auf 5,5 steigerst, dann einen Moment wartest, wieder weitermachst, dann gehst du auf 7,5, dann bleibst du auf 7,5, dann dauert es 15-20 Sekunden, dann geht es von alleine runter wieder auf 6, dann gehst du wieder auf 7,5 und bis die 2 Minuten um sind. Das ist ein richtiges Training, wo was passiert. Und jetzt nur einen drauf, weil du so lange durchgehalten hast, bis hier zu hören, als Belohnung sozusagen. Wenn du jetzt noch in diese Übung ein Krafttraining einbaust, dann wird es nochmal effizienter. Wenn du jetzt gerade vor 2-3 Tagen einen Sturz gedreht hast und du hast Angst, Rücken, Bandscheibe und sowas, dann nimm das Krafttraining noch nicht rein. Dann hast du noch ein bisschen Zeit, bis du sicherer wirst, ja, weil dein Körper sagt dir alles über die Gefühle, die er dir gibt. Aber das muss man ein bisschen sich angewöhnen, um drauf zu hören. Aber die, die schon mehr machen wollen, die machen jetzt Folgendes. Nach ungefähr einer Minute fangen die an, bleiben genauso, wie sie sind, überstreckt in der Dehnung und spannen jetzt den Bauch und die Hüfte so an, als wollten sie die Wand wegschieben. Und lassen wieder locker, dann merken sie, oh, jetzt geht es ein Stückchen weiter. Und machen das nochmal. Wieder locker lassen, wieder ein Stückchen weiter. Und das bis zum Ende der zweiten Minute, da habt ihr nochmal einen richtig hohen Trainingsreiz gesetzt. Und danach, gerade wenn man so intensiv trainiert hat, nochmal schön nach vorne durchhängen lassen. Und dann werden nämlich die Rückenstrecker und die Gesäßmuskelanteile, die beteiligt sind an dem Ganzen, die werden dann nochmal gedehnt, sozusagen einmal von vorne dehnen, einmal von hinten dehnen.
Roland, du hast ja für alles immer eine Erklärung.
Ja, hoffe ich.
Meine Erklärung ist ja das Symptom der Rückenschmerzen. Das ist ja ein Symptom, das wir noch gar nicht so lange kennen und vor allen Dingen diese Wahnsinnsverbreitung, die Rückenschmerzen hat. Was war denn vor 100 oder 150 Jahren anders gewesen als heute noch? Warum haben dort die Menschen viel weniger Rückenschmerzen
gehabt als jetzt? Weißt du das? Ich weiß es gar nicht. Da haben die auch schon gesessen. Man gibt's
ja, okay, dann sage ich jetzt vor 1000 Jahren. Haben sie da auch schon Rückenschmerzen gehabt?
Also ich glaube weniger oder gar nicht. Ich Warum? Weiß es nicht. Ja, weil sie sich vollständig bewegt haben.
Also was haben die denn gemacht? Sind die
zum Beispiel, nimm den Malermeister, der regelmäßig die Decke weist. Ja? Ja. Was macht der? Er sitzt und dann geht er in seinen Job, hat eine Decke zu weisen, nimmt so eine Verlängerung mit der Rolle und rollt praktisch oben die Decke. Was macht der? Der überstreckt die ganze Zeit. Ich würde vermuten, der hat wesentlich weniger Probleme mit dem Rücken als diejenigen, die nicht die Decke regelmäßig weisen. Worauf will ich hinaus? Wenn dein Alltagsprofil Bewegungen enthält, automatisch, die damit was zu tun haben, oder das Hängen an Bäumen, gehen wir mal ganz weit zurück, ja? Wenn das so stimmt alles, was man da sagt, das streckt ja die ganze vordere Muskulatur. Oder wo haben wir das denn noch?
Weißt du, was mir einfällt gerade? Mhm. Mir fällt ein, dass ich mache es im Übrigen wieder, aber ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang nicht gemacht habe. Beim Lesen im Bett, da habe ich mich immer aufgestützt.
Ja, stimmt.
Ich habe mich immer aufgestützt.
In Bauchlage.
Ich habe es geliebt, in Bauchlage. Ich habe da ewig gelesen. Vor allen Dingen ging das gut, weil ich da oben so eine kleine Lampe hatte und weil ich durfte ja, als ich noch klein war, nicht lesen. Und da habe ich das automatisch gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das früher, dass man das auch gemacht hat, einfach nach oben gegangen ist. Also dass man viel mehr tatsächlich diese Muskulatur hier vorne im Rumpf, im Bauch, vom Hüftbeuger her gedehnt hat, automatisch, als man das heute halt macht. Ne?
Kann gut sein. Also es hat ganz viel mit Körpergefühl zu tun. Und die ersten Anfänge des Körpergefühls, die spürst du dann, wenn du in die Überstreckung gehst und nach der Überstreckung merkst, oh, jetzt will ich mich wieder nach vorne beugen. Und das wird immer mehr, wie soll ich sagen, man entwickelt eigentlich immer mehr Gefühl, wo es fehlt. Man guckt sich Katzen an oder auch Hunde, die strecken und recken sich, ja, ja. Weil die einfach, ja, so die Erfahrung gemacht haben, da tut sich das, da tut sich was. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du diese Übung regelmäßig machst und nicht nur die eine, es gibt ja jede Menge, du kannst im Internet, wir haben ja ganz viele Videos da stehen zu Rückenschmerzen, die sind alle ähnlich, was Rückenschmerzen angeht, liegt in der Natur der Sache, weil die Verkürzung ist ja da, wo sie ist, ja. Aber du kannst die auf dem Boden machen mit Durchhängen. Das wäre dann sozusagen die Cobra aus dem Yoga so ähnlich. Genau. Aber nicht mit dem Rücken überstrecken, bitte, sondern wie ich gesagt habe, in der Hüfte überstrecken, das ist total wichtig. Also je mehr du solche Übungen machst, desto mehr kriegst du auch Verlangen, mal zu gucken, wie ist denn das? Ach, das haben wir ganz vergessen.
Das kommt noch. Ich habe vorher noch eine Frage.
Ah, okay. Also es kommt noch, die brennenden zwischen Schulterblättern,
genau,
wie du beseitigst.
Genau, kommt das gleich. Kommt noch, versprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass immer noch bei einigen von euch im Kopf ist, meine Güte, aber ich habe doch schon einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Wie schlimm ist es denn jetzt, wenn der reißt, wenn ich nach hinten gehe? Das kann doch passieren, weil doch dann Druck und überhaupt. Was sagst du denn den Leuten?
Ganz entspannt. Weil das, was die Bandscheibe zerreißen lässt, oder zerreißen klingt blöd, also was die Wandung praktisch reißen lässt, dass das Innere da rauskommt, das ist ja diese Grundspannung, wo dann irgendeine plötzliche Bewegung draufgesetzt wird. Also eine riesenhohe Grundspannung und dann ein plötzlicher Lastwechsel. Ja, ich beug mich und heb plötzlich an. Wenn man diesen Wasserkasten auch unter der riesen Vorspannung, die man schon hätte, ja, wenn man den Wasserkasten ganz langsam anheben würde, würde man aufhören. Aber man hebt ihn mit Schwung, sonst kriegt man nicht raus. Und dieser Schwung ist genau diese Belastungsspitze, die dann die Bandscheibe überfordert. Bei den Übungen haben wir niemals Schwung. Wir haben niemals eine schnelle Bewegung, sodass immer, wenn der Körper merkt, er kommt an seine Grenzen und es könnte was passieren, wird es so unangenehm, der nimmt Kraft weg, der schickt einen Schmerz, der macht irgendwas, der lässt ein Gefühl entstehen, das darf ich nicht machen, was auch immer, damit es nicht passiert. Also der Körper hat sehr gut eingebaute Schutzmechanismen und in dem Moment, wo ihr diese beiden Grundgesetze beachtet, langsam bewegen und nicht über die 7,5 gehen, wie wir es vorher erklärt haben, habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwas Negatives vorgefallen wäre.
Okay, und jetzt haben wir versprochen, dass ihr auch noch die Übung erklärt bekommt gegen das Brennen neben den Schulterblättern.
Aber das solltet ihr jetzt mal selber herausfinden, ja? Wir leiten es nur an. Und zwar, wir haben die Arme immer 45 Grad nach vorne.
Mindestens, ja.
Innen.
Ja.
Ja? Also
ja. So. Oft, nicht immer.
Also manchmal wir schreiben, auch so. Wir essen, wir massieren, ja. Wir plättern, wir sind auf der Tastatur, ja? Wann sind wir mal hier im Apfelbaum und wollen diesen Apfel noch greifen? Also, wir drehen uns auf dem Drehstuhl zum Kühlschrank, greifen wieder vorne in den Kühlschrank rein, ja? Also, wann machen wir das mal? So gut wie nie.
Was machst du da gerade? Wann machen wir was da?
Das sehen. Weil ihr das nicht seht. Das also, sieht wann nicht jeder. Nehmt ihr mal die Arme so, wie ich es jetzt sage. Nehmt mal die Arme beide auf Schulterhöhe, rechts und links zur Seite. Linker Arm steht nach links, rechter Arm steht nach rechts. Und jetzt geht ihr mal von der horizontalen, von der Schulterhöhe, noch ein Stück aufwärts, so auf 30 Grad, machen wir so eine mittlere Höhe. Und jetzt zieht mal die Arme nach hinten und dann merken die meisten schon, ach du Schreck, das schaffe ich ja kaum. Ja? Und jetzt geh genau in der Position vor eine Raumecke und geh mit dem oberen Ende des Brustbeins so weit nach vorne, dass die Hände gegen die Wände kommen. Und je mehr du dann weiter vorgehst, desto mehr merkst du, jetzt drücken die Wände, die Hände nach hinten und es entsteht eine Wahnsinnsdehnung vorne im Brustbereich, Schulterbereich, Armbereich. Das geht bis in die Fingerspitzen teilweise rein. Und dann dehne 2 Minuten so da rein. Und da sage ich dir jetzt schon, wenn du das 2 Minuten machst, und ich habe vergessen zu sagen, die Ellbogen müssen vollständig gestreckt sein. Wenn du dann rauskommst, dann fühl mal in deinen Brustkorb rein, den ganzen Oberkörper und sag mir, diese Übungen bringen nichts, weil dann merkst du ein riesiges Wohlgefühl, Leichtigkeit, du kannst besser atmen, die Schultern fühlen sich anders an und das Brennen zwischen Schulterblättern ist meistens gar nicht mehr zu spüren, vielleicht noch ein kleiner Rest, und es dann 2-3 Tage später, wenn du es jeden Tag einmal machst, 2 Minuten, dann auch noch los bist.
Mhm. Jetzt gibt es Zuhörer, Zuschauer, die gucken sich gerade in dem Raum um, wie ich jetzt auch mich bei uns umgucke. Da gibt es keine Ecke.
Und also jetzt? Es gibt schon Ecken, aber da steht meistens was drin.
Die sind meistens besetzt. Ja, klar, ja, gibt es Ecken.
Dann geh ins Treppenhaus, das wäre die nächste Wahl.
Ah,
und wenn auch das nicht klappt, dann nimm ein Handtuch oder unseren Schulterretter und greif den und dreh dann praktisch mit dem Handtuch in den Händen die Arme immer weiter nach oben und nach hinten und greif genau in der Länge, in der du merkst, dass deine Schulter da dann richtig und dein Brustbereich richtig in die Dehnung kommt. Und dass du es gerade so schaffst, einmal rumzukommen. Und wenn du unseren Schulterretter hast, der hat ja diese Schlaufen, wo du entsprechend greifen kannst und auch schön motiviert bist, weil du dann merkst, oh, das geht ja immer leichter. Wir sagen immer, der Schulterretter ist die Ecke zum Mitnehmen.
Genau, deswegen. Jetzt habt ihr auch die Ecke zum Mitnehmen, aber ihr könnt auch ein Handtuch nehmen, dann habt ihr auch immer eine Ecke zum Mitnehmen.
Oder ein Besenstiel, geht auch. Besenstiel,
stimmt.
Allerdings müsst ihr da auch mit dem Handgelenk schön
aufpassen auch.
Aufpassen, sondern einfach nur mit dem Handgelenk schön nachgeben und gut reinfühlen, dass er genauso greift, dass es alles genau an der Grenze ist. Also immer diese Grenze einhalten von 7,5, was die Dehnung angeht.
Wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, dass es nicht nur Muskeln gibt, sondern auch Faszien gibt. Und deswegen haben wir ja auch unsere Faszienrollen, gerade bei Rückenschmerzen, noch einmal ein Tipp, wie man richtig rollt bei Rückenschmerzen.
Also den besten Tipp, den ich euch da geben kann, ihr nehmt die Medi-Rolle. Das ist die größere Rolle aus unserem Set, die ja speziell dafür entwickelt sind. Wenn ihr herkömmliche Rollen habt, halt darauf achten, dass sie nicht zu hart sind. Und dann fangt ihr an praktisch und setzt euch auf die Rolle drauf. Ja?
Setzen.
Setzt euch auf die Rolle, auf den Boden, setzt euch drauf. Und dann bewegt ihr mit den Füßen langsam nach vorne, sodass die Rolle übers Gesäß läuft. Dann kommt ihr mit dem Rumpf immer weiter runter. Und jetzt wird es ganz wichtig, weil wir rollen ja ganz anders. Wir rollen ja nicht hin und her, wie das die herkömmlichen Rollen machen, sondern... oder Roller oder Rollerinnen, müsste man sagen, ja. Sondern wir rollen ja immer nur in eine Richtung und sehr intensiv und sehr langsam. Und dann rollst du dich praktisch Millimeter für Millimeter übers Gesäß. Dann spürst du irgendwann das Kreuzbein, dann vielleicht den Darmbeinrand. Dann kommst du langsam über den unteren
Darf
Rücken.
Darf man sich mit den Armen ein bisschen abstützen?
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Du stützt dich so ab, dass das Rollen gerade noch gut erträglich ist. Bei harten Rollen ist es sehr schnell der Fall, da kann man nicht so viel machen. Unsere Rollen sind extra deswegen auch da in der Oberfläche weich genug, sodass die Knochen, die wehtun, in dem Fall die Dornfortsätze beispielsweise oder auch der Darmbeinrand, nicht gleich dafür sorgen, dass du die Rolle wegstellst und sagst, das ist nichts für mich, weil du es nicht machen willst, weil es zu sehr wehtut. Also auch da ist diese 7,5 Schmerzempfinden zu beachten. Und dann lässt du die Rolle weiterlaufen, stützt dich, wie gesagt, entsprechend ab, über den mittleren Rücken, den oberen Rücken und am oberen Rücken, bevor du zum Nacken kommst, da hörst du auf. Wenn du weitermachen möchtest, dann mach nochmal genau den gleichen Ablauf. Fang wieder an am Gesäß und rolle bis hoch zum oberen Rücken. Kannst du auch 2 oder 3 Mal machen.
Aber einmal ist auch gut.
Einmal ist super, super gut. Einmal am Tag ist super gut. Das dauert 2-3 Minuten, da hast du das gemacht. Und das Tolle ist, du musst dir vorstellen, der Muskel, der praktisch, der Hüftbeuger, der über die Leisten bis ins Körperinnere, bis von innen an die Wirbelsäule zieht, den kann man nicht gut rollen. Man kann aber die Reaktion auf die Verkürzung sehr gut rollen. Und die Reaktion ist hinten die Gesäßmuskulatur und die tiefen Rückenstrecker. Und die tiefen Rückenstrecker, die sind immer willkommen beim Rollen, die freuen sich immer drüber, weil die haben ja diesen Hartspann. Warum haben die ihren Hartspann? Weil das ja die Muskeln sind, die gegen die Verkürzung, die nach vorne zieht, nach hinten ziehen. Und deswegen sind die meistens verkrampft. Deswegen sagen ja auch die ganzen Masseure und Masseurinnen immer, Mensch, Sie haben wieder verkrampfte Rückenstrecke, tiefe Rückenstrecke.
Ja.
Und mit diesem Rollen kann man praktisch das reaktive Anspannen dieser Rückenstrecke super gut rausnehmen. Und wenn man das macht mit der Wand mit Überstrecken und hinterher einmal rollen, da hat man schon so viel für sich getan. Du wirst es mit Sicherheit merken, dass deine Rückenschmerzen da schon wesentlich besser sind.
Also du hast eben gesagt, hinterher rollen, also ist es die
vorher, hinterher, ist egal.
Reihenfolge ist egal.
Einmal am Tag, ob vorher oder danach, beides hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wichtig ist die Regelmäßigkeit.
Also für die Rückenschmerzen im unteren Bereich circa 2 Minuten rollen, circa 2 Minuten Übungen.
4 Minuten.
Das sind 4,5 Minuten.
Ja, man kann deutlich mehr machen, aber wenn du die beiden Übungen machst, dann brennt mit dem Rücken kaum noch was an.
Also ich denke, das war doch wohl mal was sehr Effektives, was wir heute hier aufgezeigt haben.
Wir sind immer effektiv.
Ja, aber manchmal, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger. Heute fand ich das sehr, sehr aufgelockert und unglaublich gut verständlich auch.
Vor allen Dingen, ihr müsst euch immer eins klar machen. Die Rückenschmerzen im unteren Bereich, das ist die Volkskrankheit Nummer 1, was Schmerzen angeht.
Ja.
Ja? Und es leiden Leute ohne Ende. Deswegen leitet ihr bitte auch dieses Video oder diesen Podcast weiter und erzählt ihnen davon. Weil, schaut mal, da leidet eine ganze Gesellschaft an Rückenschmerzen. Das verursacht Kosten meines Wissens 50 Milliarden pro Jahr. Allein die Rückenschmerzen in Europa, in Deutschland, bin ich jetzt unsicher. Ja, auf jeden Fall immense Kosten, ja. Ganz, ganz viel Geld, was nur deswegen bezahlt werden muss, weil die Menschen nicht wissen, was sie gegen ihre Rückenschmerzen machen
können.
Aber
was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die Menschen unheimliche Ängste haben aufgrund der Rückenschmerzen.
Ja.
Die bewegen sich nicht mehr, die sind unfrei, sie sind unglücklicher. Und das wird, es ist wie, als würde immer alles enger werden
und enger. Der Sack wird
immer enger. Genau.
Der Sack wird immer enger.
Und damit ist es jetzt vorbei. Wir haben jetzt diesen Sack geöffnet und der kann abgeworfen werden.
Und vor allen Dingen diese 4,5 Minuten. Also bitte jeder sich mal überlegen, was Riesenprobleme, da gehen Leben, werden zerstört wegen Rückenschmerzen. Mhm. Dann finden OPs statt. Ja, da werden Wirbel versteift ohne Ende. Das ist ein Weg in die Sackgasse hinein, immer mehr. Nur deswegen, weil diese beiden lächerlichen Übungen nicht bekannt sind. Also lächerlich ist nicht im Sinne von, dass man drüber lachen sollte, aber ich will damit sagen,
so einfach
ja. Und so logisch das zu machen. Deswegen probiert es bitte unbedingt und wie gesagt, empfehlt es jedem, den ihr kennt, weil wer hat keine Rückenschmerzen?
Genau, und deswegen auch bitte, ich bin mir auch sicher, dass ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, zumindest einige von euch, und schreibt es in die Kommentare, damit ihr auch anderen Menschen dadurch Mut macht. Und es gibt noch eine Sache.
Die werden es euch danken.
Es gibt noch eine Sache. Was hätten wir noch gerne bitte? Den Podcast, um den irgendwie größer zu machen. Was muss man da machen? Bewertung abgeben.
Bewertung abgeben bei Apple oder Spotify. So langsam habe ich es drauf.
Genial. Danke euch, dass ihr heute dabei wart. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, weil ich finde es immer wieder faszinierend, wie einfach Lösungen sein können.
Absolut. Direkt jetzt rangehen an die Übung und probieren. Ciao.
Tschüss.